Heute sprechen wir Herr Dr. Kimmich, Oberarzt der Onkologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, über das Thema Therapie der kleinzelligen Lungenkrebs. Wir haben schon gesprochen über das Limited Disease und Very Limited Disease. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem schwierigsten Fall, das Extensive Disease. Das heißt, wo die Krankheit sich schon relativ weit ausgebreitet hat. Aber bedauerlicherweise ist es ja auch so, dass die meisten Diagnosen in dem Zustand gemacht werden. Mhm. Was beschreibt denn überhaupt Extensive Disease? Was ist denn damit genau gemeint?
Als Extensive Disease bezeichnet man eben Erkrankungen, die über den Entstehungsort in der Lunge deutlich sich hinaus verbreitet haben. Sei es entweder innerhalb des Brustkorbs, also durch Metastasen zum Beispiel zur Gegenseite in den anderen Lungenflügel oder so ausgedehnte Befallsmuster, dass eben eine Bestrahlung, eine lokale Bestrahlung nicht möglich ist. Mhm. Und insbesondere natürlich dann, wenn andere Organe mit betroffen sind, also durch Tumorabsiedelungen, etwa in Leber, Knochen oder Gehirn.
Ja. Das heißt, wir sprechen dann eben auch von Metastasen. Ne?
Metastasen, genau.
Und ich glaube, das ist ja auch genau der Unterscheidungsfaktor, dass eben da, wo Metastasen da sind, da spricht man dann von Extensive Disease.
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Letzten Endes sind auch Lymphknotenmetastasen eben Metastasen. Ja, ja. Aber wenn das die regionalen Lymphknoten sind, die da mitbeteiligt sind, dann kann das durchaus eben noch eine limitierte Erkrankung sein. Mhm. Im etwas weiteren oder geläufigeren Sinn werden als Metastasen aber in der Regel halt Absiedelungen in anderen Organen bezeichnet. Mhm. Und die halt über den regionalen Tumorbereich hinausgehen. Mhm. Und das ist dann tatsächlich eben eine Situation, die nicht heilbar ist in aller Regel und dann eben auch nur sehr begrenzt lokal behandelbar ist. Aber eben nicht im Sinne einer limitierten Erkrankung, die mit einem Heilungsanspruch behandelt wird.
Ich kann mir vorstellen, dass Patienten oftmals dann, ja, also nicht nur schockiert, sondern eben auch frustriert sind, weil sie sich dann vielleicht fragen, wie kann es denn sein, dass ich jetzt in einer so schweren Krankheit, dass sie sich selber auch fragen, wie kann es denn sein, dass ich das jetzt erst merke? Mhm. Ist das eine berechtigte Frage oder ist das eigentlich so, dass man sagen muss, sie hatten nicht viel Chance, es vorher zu merken?
Ganz oft hat man tatsächlich keine Chance, das früher zu merken. Mhm. Die Ausbreitung verläuft in vielen Fällen zunächst völlig unbemerkt, weil die Lunge innerlich eben keine Schmerzrezeptoren hat und deswegen das eben kaum bemerkbar ist. Und die Symptome, die dann auftreten können und eben häufig dann auch zur Untersuchung führen, dass eben doch Atemnot oder Schmerzen oder Bluthusten oder so irgendwas auftreten, das sind typischerweise halt Symptome fortgeschrittener Erkrankungen. Mhm. Ja. Und auch von Metastasen spüren viele Patienten zunächst mal gar nichts.
Ja. Ach, tatsächlich? Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass halt das kleinzellige Lungenkrebs wirklich sehr aggressiv ist. Ne? Also im Sinne von, dass es sehr schnell sich verbreitet, oder?
Ja, also typischerweise ist eben beim kleinzelligen Lungenkarzinom der Anteil der sich in Teilung befindenden Zellen sehr hoch ist, also deutlich über 50%. Das heißt, es ist ein wirklich ständig aktives Wachstumsgeschehen und diese Tumore neigen eben sehr stark dazu, auch dann Zellen ins Lymph oder in die Blutzirkulation abzugeben und dann halt auch relativ frühzeitig zu Tochtergeschwülsten, zu Metastasen zu führen.
Mhm. Und jetzt hatten Sie schon gesagt, dass in dem Zustand Heilung nicht mehr ein Therapieziel ist, sondern ich glaube, man spricht ja in dem Zusammenhang dann von einer palliativen Therapie. Mhm. Was versteht man denn eigentlich genau unter diesem Begriff?
Also das führt häufig eben auch zu Missverständnissen, weil im gebräuchlichen Sinn, also so wie viele Patienten das eben auch kennen, das Wort Palliation damit verbunden wird, dass man gar keine aktive tumorbekämpfende Therapie mehr macht, sondern also eine ausschließliche Symptombekämpfung und eine Behandlung, die also in der allerletzten Behandlungsphase, Krankheitsphase stattfindet. Im medizinischen Sinn ist es aber nicht so. Also medizinisch bedeutet, also als Fachbegriff bedeutet die palliative Therapie jede Therapie, die eben nicht das Ziel der Heilung hat, sondern das Ziel der Symptomlinderung, das Ziel der Lebensverlängerung. Und die kann ja sehr substanziell sein. Also ist also überhaupt nicht so, dass palliative Therapien jetzt nicht wirksam sind oder keinen Unterschied machen oder so irgendwas. Es hängt tatsächlich an der Frage des Behandlungsziels. Und wenn die Heilung eben nicht das angestrebte Ziel ist, dann ist es im Fachjargon sozusagen eine palliative Therapie.
Und welche Therapieformen werden denn dann eingesetzt beim Extensive Disease?
Das sind immer Chemotherapien, die sich auch in der Zusammensetzung von der Chemotherapie beim limitierten Stadium nicht unterscheiden. Das sind die gleichen Substanzen.
Ah, okay.
Der Unterschied ist, dass jetzt seit einigen Jahren eben auch noch eine Immuntherapie dazugegeben wird. Also das ist eine Behandlung, die parallel gleichzeitig zur Chemotherapie stattfindet, zeitgleich einfach mit den Chemosubstanzen auch als Tropfinfusion verabreicht wird, aber halt ganz anders wirkt. Also Chemotherapien sind ja chemische Substanzen, die in die Zellteilung eingreifen, also die sich teilenden Zellen stören, den Teilungsprozess zerstören und dadurch dann häufig zu solchen Selbstzerstörungsprogrammen in der Zelle führen, also die Zelle, die sich eigentlich teilen will und darin gestört wird, die zerstört sich dann selber. Und die Immuntherapien wiederum, die sollen ja das eigene Immunsystem in die Lage versetzen, den Tumor zu erkennen und anzugreifen. Und diese beiden Therapieprinzipien, die können sich ergänzen.
Und diese Immuntherapien, das habe ich so verstanden, die kann man aber auch nicht jeder Person geben, sondern muss die Person irgendwelche Voraussetzungen quasi.
Das ist beim kleinzelligen Lungenkarzinom nicht so entscheidend. Auch beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom ist es so, dass mittlerweile gerade in Kombination mit Chemotherapie die Immuntherapie unabhängig von diesem sogenannten PD-L1-Wert eingesetzt werden kann, aber mit unterschiedlicher Effektivität, ist schon so. Also es gibt ja diesen Marker, den sozusagen die Immunreaktivität des Tumors messen kann, der aber halt nicht so ganz hundertprozentig verlässlich ist. Will sagen, wenn der nicht nachweisbar ist auf dem Tumor, heißt das nicht, dass die Immuntherapie nicht wirken kann. Und wenn er sehr stark nachweisbar ist auf dem Tumor, heißt das leider auch nicht, dass die Immuntherapie immer wirkungsvoll ist. Aber es ist ein Hinweis darauf, wie stark die Immuntherapie wirksam sein kann. Aber diese Marker, die sind beim kleinzelligen Lungenkarzinom noch weniger aussagekräftig, die werden da praktisch gar nicht verwendet.
Ach, tatsächlich?
Ja, also das ist jetzt ein Marker, der haben beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom eine Rolle spielt. Beim kleinzelligen würde man den gar nicht groß in Betracht ziehen, sondern die Immuntherapie auf jeden Fall im fortgeschrittenen Stadium dazugeben, es sei denn, es bestehen besondere Risiken gegen Immuntherapien. Ich muss aber halt auch sagen, dass die Immuntherapie beim kleinzelligen Lungenkarzinom hat halt nicht die deutliche Wirkung, die es beim nicht-kleinzelligen auch unter Umständen als Einzeltherapie, also als Monoimmuntherapie ohne Chemotherapie haben kann. Das ist ja eine Option, die man eben bei den PD-L1 hochexprimierenden nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen hat, dass man nur Immuntherapie machen kann. Und das kann man beim kleinzelligen Lungenkarzinom nicht. Also die Immuntherapie ist da nicht so stark, sondern wirkt nur als Verstärkung sozusagen der Chemotherapie. Und wirkt auch da vor allem im Langzeit Auskommen der Behandlung. Also in den ersten Monaten der Behandlung sieht man da auch in diesen großen Studien, die dazu gemacht worden sind, gar keinen so einen großen Unterschied zwischen nur Chemo und Chemoimmun. Mhm. Aber bei einem bestimmten Anteil an Behandelten führt die Immuntherapie eben zu einer längeren Remission, also Rückbildung des Tumors ohne erneutes Wachstum.
Und das sind jetzt ja die systemischen Therapien. Macht man denn auch etwas Konkretes gegen die Metastasen? Also wenn ich jetzt, weiß ich was, Knochenmetastase habe oder Hirnmetastase, oder läuft das alles unter diesen systemischen Therapien?
Also bei Diagnosestellung, wenn man das Ausmaß der Erkrankung festgestellt hat, ist es so, dass man in der Regel beim kleinzelligen ausgedehnten Lungenkarzinom so schnell wie möglich mit einer solchen Systemtherapie, also standardmäßig Chemoimmuntherapie, anfängt. Die Ansprechraten, also die Wahrscheinlichkeit, dass Tumor kleiner wird und positiv auf die Behandlung reagiert, ist sehr gut. Mhm. Und deswegen kann man auch, wenn bestimmte Symptome, Schmerzen, Atemnot oder auch eben Hirnmetastasen vorhanden sind, erstmal die Reaktion auf die Chemotherapie in aller Regel abwarten und muss nicht sofort mit einer Lokaltherapie anfangen. Also gerade was Hirnmetastasen zum Beispiel angeht, ist es so, dass man da früher ein bisschen anders gehandelt hat. Man hat da oft gleich mal angefangen mit der Bestrahlungstherapie. Heute tendiert man dazu, eigentlich zunächst mal frühzeitig so schnell wie möglich mit einer Systemtherapie zu starten. Oft ist es so, dass man dann wirklich auf Lokaltherapien auch erstmal verzichten kann, weil der Tumor sich halt wirklich so schnell rückbildet, dass dann die Dringlichkeit einer Lokalbehandlung gar nicht mehr besteht. Trotzdem gibt es da bestimmte Situationen, wo man dann eben doch im Verlauf der Behandlung eine Lokaltherapie dazu nimmt. Und einerseits im Brustkorb, zum Beispiel, wenn die Rückbildung des Tumors nicht optimal ist oder wenn man eben doch lokale Symptome hat, die man nachhaltig, verlässlich behandeln will. Also wenn Gefäße komprimiert werden, wenn da eine sogenannte Einflussstauung besteht und der Venenabfluss Richtung Herz nicht mehr normal funktioniert. Das sind zum Beispiel Situationen, wo man nicht selten dann auch noch eine Strahlentherapie hinzukombiniert. Bei Hirnmetastasen ebenso, wenn die sehr ausgedehnt sind und etwa auch ein erneutes Wachsen unbedingt verhindert werden soll, dann käme auch eine Gehirnbestrahlung natürlich in Frage. Immer ein bisschen abhängig davon, wie effektiv und wirksam dann die Systembehandlung, die Chemoimmunbehandlung ist. Und bei Knochenmetastasen genauso. Also es ist so, dass die sehr häufig unter der Systembehandlung dann auch anfangen, wieder sich zu stabilisieren, diese Knochenherde, die verkalken dann und werden härter und dann hören häufig auch die lokalen Beschwerden, häufig eben Schmerzen auf. Aber wenn ein Knochen sehr stark betroffen ist, durch eine Metastasierung und auch gewichttragend ist, also Oberschenkel zum Beispiel, dann macht man da häufig eine lokale Bestrahlung auch an Wirbelkörpern oder so, um den Heilungsprozess an der Stelle zu beschleunigen und noch verlässlicher zu machen, damit es nicht etwa zu Brüchen und zu Frakturen, zu Komplikationen kommt.
Aber Operationen spielen dann insgesamt überhaupt keine Rolle?
Eigentlich nie. Nein. Abgesehen von stabilisierenden Operationen am Skelettsystem. Die haben auch natürlich nicht den Charakter dann oder den Sinn, den Tumor zu entfernen, sondern die haben den Sinn, Brüche vorzubeugen und etwa einen Knochen, gerade zum Beispiel im Oberschenkel oder so, so zu stabilisieren, dass da nichts passiert.
Und jetzt klingt es ja eigentlich so positiv, wenn Sie sagen, der Tumor wird kleiner und bildet sich zurück und so weiter und so fort. Das klingt dann für mich so, dass ich denke, so, das könnte ja dann doch zu einer Heilung führen. Oder warum führt es dann nicht zu einer Heilung?
Das Problem ist, dass gerade bei den hochaggressiven Tumoren die einen hohen Anteil sich teilender Zellen haben, eben auch mit den Therapien dann immer ein großer Teil dieser Zellen zugrunde geht. Aber das Problem ist, dass man halt nie wirklich alle diese Zellen erfasst und zerstören kann. Und deswegen auch das Nachwachsen verbliebener Zellen relativ schnell gehen kann. Mhm. Das heißt, die Phase, die dann wirklich ruhig bleibt, wo die Patienten keine Therapie brauchen und wo das Ergebnis der Behandlung der Chemoimmuntherapie dann stabil bleibt, ist unterschiedlich von Fall zu Fall, kann aber leider auch sehr kurz sein. Also dann ist es so, dass schon nach wenigen Wochen dann wieder ein erneutes Wachstum festzustellen ist. In manchen Fällen, zum Glück, ist es auch deutlich länger, aber wirklich befriedigend, so dass man sich etwa verlassen kann, dass man womöglich Jahre keine Behandlung mehr braucht. Das gibt es nur in ganz wenigen Ausnahmefällen.
Und wenn jetzt eine Behandlung nicht mehr wirkt, hat man dann noch, sag mal, haben Sie noch einen weiteren Pfeil im Köcher, wo man eine weitere Behandlung machen kann, oder?
Ja, da ist es so, dass tatsächlich dann auch mal lokale Therapien, also insbesondere Bestrahlungstherapien, auch eine Rolle spielen. Mhm. Also je nachdem, wo dann erneutes Tumorwachstum stattfindet, kann man dann lokal bestrahlen und dann auch zum Beispiel die Zeit bis zur nächsten Chemotherapie mal etwas verlängern. Aber es kommen auch andere Chemotherapiesubstanzen in Frage, die man anwenden kann. Mhm. Da unterscheidet man ein bisschen, je nach der Dauer der therapiefreien Zeit. Also wenn eine erste Therapie sehr effektiv war und jetzt über 6 Monate hinaus zu einer Rückbildung des Tumors geführt hat, dann kann man auch versuchen, die bereits angewandte Therapie nochmal anzuwenden.
Ah, okay.
Weiteres Verfahren der Verlängerung der Behandlung ist eben auch, dass man nach Abschluss der Chemotherapie, die man ja maximal 6-mal macht, die begleitende Immuntherapie eben nicht unterbricht, sondern die tatsächlich fortsetzt. Das ist eigentlich üblich, dass man die also jetzt nicht einfach abschließt, wenn sie gut vertragen wird, sondern durch die Fortsetzung der Immuntherapie eben auch eine Verlängerung der chemofreien Zeit zu erreichen. Und je nachdem eben, wenn das wirklich gut gelingt, und dann kann man auch nochmal die Erstlinientherapie manchmal auch mit sehr gutem Erfolg nochmal einsetzen. Wenn das früher ist oder die nicht mehr gut funktioniert, dann muss man das Präparat wechseln. Gibt es Möglichkeiten? Da wurden auch in den letzten Jahren weitere Substanzen geprüft, die aber leider jetzt keinen so wahnsinnigen Unterschied gemacht haben. Also gibt es eine Standardsubstanz, die eingesetzt wird, die ist aber jetzt nicht durch Neuerungen abgelöst worden in der letzten Zeit. Und es gibt ein paar ältere Substanzen, die man auch noch anwenden darf. Da unterscheidet man eben gegen die sogenannten chemotherapiesensiblen Erkrankungen, bei denen immer wieder auch Chemotherapie zu einer Verbesserung führt von den nicht chemotherapiesensiblen Erkrankungen, wo dann auch der fortdauernde Einsatz von Chemotherapien irgendwann keinen Sinn macht, weil er dann eigentlich mehr zu einer Belastung der Patienten als zu einem Vorteil der Therapie führt.
Ich glaube, das ist nochmal wirklich ein wichtiges Stichwort. Ich frage mich dann auch, wie sozusagen verhandeln die Patienten mit Ihnen über das Thema Lebensqualität? Ja, weil ich glaube, das ist ja auch so, wo man versuchen muss, eine gute Balance zu finden. Ja, Lebensqualität und Nebenwirkungen der diversesten Therapien. Gibt es da so Gespräche, wo dann...
Die sind ganz wichtig. Die muss es unbedingt geben. Die muss es auch während der Behandlung geben. Ja. Und die werden immer wichtiger, je fortgeschrittener die Behandlungssituation ist. Also gerade bei den Folgetherapien sind halt einfach die Ansprechraten, also die Behandlungseffektivität, ist da viel schlechter als bei der ersten Behandlung. Das Gespräch mit den Patienten ist absolut notwendig, um die Patienten, die Ziele auch festzusetzen und zu erkennen, um was geht es uns eigentlich. Mhm. Und das ist ganz unterschiedlich. Also viele Patienten wünschen oft von sich aus auch, dass einmal angeboten wird, jetzt einen Gang zurückzuschalten oder nicht gleich die nächste Therapie wieder anzufangen. Andere sind sehr stark daran interessiert, wirklich alles, was irgendwie möglich ist, auch einzusetzen. Und dem einen ist die Lebensqualität besonders wichtig, dem anderen ist die Lebenszeit ganz wichtig oder auch ein bestimmter Termin, der unbedingt erlebt werden will. Ein Geburtstag, eine Hochzeit, irgendetwas, was einfach einen ganz großen Stellenwert hat. Und über diese Dinge muss man unbedingt sprechen. Und da die Verträglichkeit der Behandlung halt auch so unterschiedlich ist, ist auch das halt notwendig, dass man immer wieder nachfragt. Ja, viele Patienten sind da auch gar nicht so, also tragen nicht immer das Herz auf der Zunge und denken, das muss jetzt so sein, da muss ich jetzt durch und das ist halt so bei einer Chemo. Und deswegen muss man oft auch nachfragen, ob das eigentlich noch so akzeptabel ist und wie der Alltag der Patienten aussieht, wie lange sie brauchen, um sich von den Infusionen wieder zu erholen und so weiter. Das ist ganz wichtig.
Also da wirklich nochmal konkret die Nachricht an die Patienten, bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt und sprechen Sie darüber, was eben verträglich ist und was für
Ziele also die man hat, Chemotherapie darf keine Tortur sein und die soll Symptome lindern und die Lebensqualität verbessern und wenn sie das nicht kann, dann muss man sie in Frage stellen und Umständen auch aufhören.
Natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist ja das Thema Atemnot und wie kann man damit umgehen? Was gibt es da für Hilfestellungen?
Atemnot ist ein ganz wichtiges und sehr einschneidendes Symptom bei Lungenkrebserkrankungen. Und wenn man sich dem Problem nähern will, ist natürlich immer ganz wichtig herauszufinden, was löst die Atemnot aus. Es kann ganz unterschiedliche Ursachen dafür geben. Sehr häufig sind Pleuraergüsse, also Wasser im Rippenfellraum, das kann man häufig sehr gut und schnell behandeln. Kann auch mal sein, dass Atemnot durch eben tatsächlich Tumore ausgelöst werden, die die zentralen Atemwege verlegen. Auch da kann man oft eingreifen. Sei es durch Interventionen bei der Bronchoskopie, bei der Lungenspiegelung oder Bestrahlungstherapien und solche Sachen. Also die Diagnostik spielt da schon eine große Rolle, dass man versucht, das herauszufinden. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann Atemnot, die jetzt nicht durch Eingriffe gelindert werden können, dann trotzdem auch im Alltag erträglich zu machen. Das heißt durch Sauerstoffversorgung, auch im ambulanten Bereich, sei es durch bestimmte Schulungen. Also wir haben jetzt hier im Haus zum Beispiel auch so eine Atemnot-Sprechstunde, eine Atemnot-Ambulanz, wo Patienten und deren Angehörige geschult werden, gerade wie gehe ich mit solchen Atemnot-Attacken um, was mache ich dann als allererstes, welche Medikamente können wir mir helfen, wie kann ich die Panik, die da typischerweise aufsteigt, bekämpfen und kommen aus dieser Angstspirale raus, die sich da
aufstellt. Weil es wird dann ja immer schlimmer, ne? Wenn man Angst kriegt, dann will man ja noch mehr atmen.
Richtig, da gibt es Möglichkeiten, das eben zu beruhigen und runterzuregeln. Oft ist da jemand anderer, der helfend zur Seite steht, Angehörige oder so, ganz hilfreich. Aber da gibt es schon bestimmte Techniken, die man auch üben und lernen kann, um damit besser umzugehen. Kann ich da vielleicht einflechten an der Stelle? Palliative Betreuung bei Tumorpatienten, speziell bei Lungenkrebspatienten, ist ganz wichtig und sollte halt parallel zur eigentlich aktiven Therapie gehen. Und da sollte man eigentlich, so sagen das auch die Behandlungsleitlinien, von vornherein und dann immer wiederholt auch bestimmte Erfragungen, Erfassungen von Krankheitssymptomen durchführen, um festzustellen, wie stark die Patienten durch die Erkrankung belastet sind, mhm, und dann halt auch frühzeitig einzugreifen mit, mhm, entsprechenden Behandlungsmethoden, sei es eben gegen Atemnot oder auch gegen Schmerzen und natürlich auch, was die psychische Belastung angeht und die sozialen Auswirkungen im Bereich der Arbeit, im Bereich der Familie und so weiter, mhm, die solche Tumorkrankheiten halt nach sich ziehen. Ja. Und das gehört eben alles mit zur Behandlung. Die eigentliche Tumortherapie, Chemo, Immuntherapie ist wirklich nur ein Teil, auch wenn man sich dann immer so stark darauf konzentriert, aber das alles drumherum macht eigentlich die Gesamtbehandlung aus. Mhm.
Gibt es denn auch Ausblicke für neue Therapien, die hoffentlich bald den Patienten zur Verfügung stehen könnten, die noch effektiver sind als die aktuellen?
Also die Forschungsanstrengungen sind groß und in den Pipelines, wenn man so salopp sagt, der großen Pharmakonzerne gibt es, glaube ich, einiges an neuen Substanzen, die auch beim kleinzelligen Lungenkarzinom eine Bedeutung gewinnen könnten. Aber in den letzten Jahren war es sehr schwierig, da Fortschritte zu erzielen. Es gab viele Enttäuschungen und Fehlschläge von Substanzen, auf die man eigentlich gehofft hat und die sich dann in den größeren Studien eben doch nicht als wirksam erwiesen haben. Es gibt aber gerade im Bereich der Immuntherapie einige Neuentwicklungen, wo man sich auch Anwendbarkeit beim kleinzelligen Lungenkarzinom erhofft. Also zum Beispiel eben die bispezifischen Antikörper, die Immunzellen in die Nähe des Tumors bringen sollen, durch eine bestimmte Konstruktion von Antikörpern. Und da gibt es erste Studienergebnisse, die vielversprechend aussehen, und es gibt noch andere.
Also ich muss mal ganz kurz einwerfen, dass wir zu den bispezifischen Antikörpern haben wir auch einen separaten Film gemacht, der das wirklich sehr detailliert erklärt, wie das funktioniert. Also den würde ich auch mal empfehlen, ja.
Es gibt ja noch die Antikörper-Drug, also Antibody-Drug-Konjugate, wo bestimmte Chemosubstanzen direkt an ein immunologisches Molekül, also an einen Antikörper, verkoppelt werden chemisch. Und dadurch eben, wenn der Antikörper an die Erkennungsstruktur an der Tumorzelle bildet und möglicherweise von der Tumorzelle sogar eingesaugt, also internalisiert wird, ins Zellinnere aufgenommen wird, dass dann die Chemosubstanz mit verschluckt wird, um das mal so bildlich zu sagen, und dann direkt in der Tumorzelle wirken kann. Das sind auch Dinge, von denen man sich bessere Wirksamkeit verspricht und die bei anderen Tumorentitäten jetzt gerade im Moment Fortschritte erzielen, und wo wir uns hoffen würden, dass sowas vielleicht beim kleinzelligen Lungenkarzinom auch anwendbar würde. Nur mal als zwei
Beispiele. Das heißt, da laufen Studien, und Patienten, die sich dafür interessieren würden, genau, könnten sich dann auch so ist als Teilnehmer für diese Studien bereitstellen.
Genau, also sind immer wieder Studien, die natürlich alle nur eine begrenzte Rekrutierungszeit haben, und deswegen muss man also halt zum jeweiligen Zeitpunkt immer schauen, ob da was zur Verfügung steht oder nicht. Aber das ist ganz wichtig, gerade beim kleinzelligen Lungenkarzinom, dass da man weiterkommt, Erfahrungen sammelt. Und ich habe dadurch Hoffnungen, dass sich da Fortschritte anbahnen. Ein Anliegen ist mir schon auch noch darauf hinzuweisen, dass die Bekämpfung des Rauchens eigentlich ein zentraler Punkt ist, der leider zu häufig aus dem Blick gerät und wo meines Erachtens viel zu wenig in der Gesellschaft getan wird. Ich denke, dass da viel
in der
größere
deutschen Gesellschaft, muss man
in der
sagen.
Deutschen Gesellschaft, ja. meine ich. Mhm. Ich denke, dass man da viel aktiver auftreten sollte und könnte, dass Schulungen und auch andere Maßnahmen, die ich jetzt nicht im Einzelnen jetzt hier etwa bewerben will, aber ich denke, da sind uns andere Länder voraus. Da haben wir Nachholbedarf und das wäre absolut notwendig, dass gerade bei Jugendlichen der Schritt zum Rauchen zu kommen halt verhindert wird, denn das ist der eigentliche Knackpunkt.
Ja.
Wenn der Tumor da ist, ist fast immer halt die Heilung nicht mehr möglich und die wirksamste Bekämpfungsstrategie ist die Prophylaxe.
Vielen lieben Dank, Herr Dr. Kimmich. Ich glaube, auch das war jetzt wirklich nochmal ein sehr, sehr gutes Schlusswort zu dieser Filmreime zum kleinzelligen Lungenkarzinom. Ja, ich hoffe sehr, dass wir da Fortschritte machen. Ja. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Bitte sehr.